Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dieser Podcast von FAMPLUS soll Sie bei genau diesem Thema unterstützen. In allen Lebenslagen immer wieder verschiedene Fokusthemen und immer wieder passende Experten. Der Podcast für Berufstätige zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Podcasts. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, das viele von uns einfach auch aufgrund der aktuellen Lage total beschäftigt. Wie sprechen wir mit Kindern über den Krieg? Denn mal ganz ehrlich, Krieg verunsichert sogar uns Erwachsene und Kinder umso mehr. Trotzdem nehmen die eben ganz, ganz viel wahr und haben auch Fragen. Also wie können wir darüber sprechen und gleichzeitig Sicherheit geben? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Wunderbar, dass ihr da seid und ganz herzlich willkommen, Gabriele Kaiser-Walz. Schön, dass auch du da bist.
Es freut mich.
Gabriele, du bist Referentin bei FAMPLUS eben zu genau diesem Thema auch und du bist Familiencoach. Was genau machst du da in deiner Arbeit?
Ja, Familiencoach ist natürlich ein größerer Begriff. Es geht im Grunde um Familienberatung, Familien zu begleiten in Phasen, wo sie vielleicht ein bisschen verunsichert sind, Herausforderungen gegenüberstehen, sei es einfach aus natürlichen entwicklungsbedingten Schritten, aus unterschiedlichen Lebensphasen, die vielleicht eine Familie durchläuft. Genau, also darum geht's. Oder einfach auch Eltern zu stärken. Also ich halte auch Workshops, wo Eltern proaktiv lernen können. Also es geht im Grunde darum, Familien dabei zu unterstützen, zusammenzuwachsen, zusammenzuhalten, dass jeder Individuelle aber auch gehört und gesehen wird. Ja, genau.
Also Entwicklungspsychologie ist einfach genau dein Thema. Und da wollen wir heute drüber sprechen. Ich sag's mal, ich teile es mal so ein bisschen auf. Einmal diese kognitive Ebene, dann gehen wir mal ans Nervensystem. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Und dann geht es ums Handeln. Ganz, ganz wichtig, das mit Ohnmacht, Wut, Hilflosigkeit, dass wir als Erwachsene lernen, damit umzugehen und das eben den Kindern auch wunderbar beibringen können. Lass uns mal einsteigen, Gabriele. Ich habe gerade schon eingangs gesagt, also selbst wir Erwachsene sind ja oft erstmal total verunsichert, wenn es um so Kriegsnachrichten geht. Glaubst du, dass es trotzdem ganz, ganz wichtig ist, das Thema auch in dem Stadium schon nicht komplett auszuklammern zu Hause?
Unbedingt, unbedingt drüber sprechen, das ist ganz wichtig. Ich glaube, die Chancen, dass unsere Kinder, egal in welchem Alter, sogar schon die Jüngeren, was mitbekommen haben, einfach generell mitbekommen haben, sogar Bilder gesehen haben, was gelesen haben, sind sehr, sehr hoch. Also das ist nicht irgendwas, was wir ignorieren können. Es ist präsent, es ist auch wichtig. Und jetzt geht es einfach darum, wie wir darüber sprechen und ja, in welchem Alter man wie am besten drüber sprechen kann. Aber sprechen drüber, ja, auf jeden Fall.
Und vielleicht dann auch manchmal zu sagen, Mensch, ich muss das Thema selber gerade für mich nochmal denken. Also eigentlich ist es so eine ganz große Aufrichtigkeit, die man an den Tag legen sollte, oder?
Unbedingt. Kinder brauchen uns nicht als Erwachsene, als Experten, die immer alles wissen, sondern was sie brauchen, ist die Sicherheit zu verstehen. Ah, andere machen sich auch Gedanken, da ist was los. Wir können auch gemeinsam vielleicht verunsichert sein, aber wir sind da gemeinsam und ich kann mit jemandem offen drüber sprechen. Das ist das ganz Wichtige, ja.
Du hast eben gerade schon gesagt, Kinder kriegen ganz früh schon ganz viel mit. Sollte ich vielleicht als Elternteile herausfinden, was hat mein Kind jetzt aufgeschnappt? Das kann ja manchmal auch im Autoradio sein. Oder soll man es einfach laufen lassen? Beziehungsweise Dreifachfrage, gibt es irgendwelche Anzeichen, dass mein Kind da was gesehen, gehört hat, was es vielleicht noch nicht sollte? So, ja.
Genau, Dreifachfrage.
Genau.
Zurück zum Anfang. Also mir kommt da immer wieder dieser Satz in den Kopf von Dan Siegel. Dan Siegel ist Neurowissenschaftler, der sehr viel in dieser kindlichen Entwicklung und auch für Eltern eben viel publiziert hat. Und der sagt auf Englisch, name it to tame it. Ja? Also auf gut Deutsch, benennt es, um es sozusagen zu begrenzen. Und das ist wirklich so eine psychologische Sache, die passiert, wenn Kinder vor allem Dinge hören, die sie nicht verstehen können, nicht einordnen können, dann kreiert es viel mehr Angst, als es vielleicht muss, ja, weil in ihrer kindlichen Fantasie, sie können sich ja nur mit dem bedienen, was ihre Kognition sozusagen ihnen erlaubt, ja, also und dadurch, dass die kindliche Entwicklung da ist, dass sie vielleicht eben nicht so viel Erfahrung haben, nicht so viel auch komplexer denken können, nehmen sie manchmal ganz einfache Erklärungen und die können doch sehr Angst hervorholen, ja, also dass es zum Beispiel der Krieg gleich morgen hier bei mir stattfindet oder solche Dinge. Also deswegen ist es schon sehr wichtig, eben, dass man wirklich drüber spricht, ja, um die Angst zu nehmen. Und dann ist es aber wichtig, wie man drüber spricht, natürlich altersgerecht. Also genau, auch die Kleinsten können schon im Autoradio was mitkriegen. Ich glaube, je jünger die Kinder sind, desto mehr würde ich als Eltern einfach mal wirklich hinschauen, was da los ist. Zeichen können einfach wirklich sein, dass sie nicht mehr so gut schlafen, dass sie ein bisschen rastloser sind, dass sie ein bisschen empfindlicher sind im Sinne von, keine Ahnung, vielleicht mehr Streit im Kindergarten plötzlich. Also einfach, was wir ja selber auch kennen, wenn man reizbarer ist quasi, ja. Und dann kann man vielleicht anfangen, einfach mal die Gespräche in die Richtung zu bringen, ohne dass es sozusagen sie hinsetzen und quasi so, jetzt reden wir drüber, ja, sondern einfach so dieses Abtasten, ja. Hast du mal was mitgekriegt? Hat irgendjemand was erzählt? Oder was habt ihr denn heute? Worüber habt ihr geredet? So, dass man einfach mal so eine Idee bekommt, ja.
Du und ich habe eine Geschichte, die ich dir mal erzählen muss. Als der Ukraine-Krieg losging, war unser Großer so circa 14 und da lief morgens oft das Frühstücksfernsehen, weil das einfach die Möglichkeit war, ja, die ersten Informationen zu bekommen. Und dann saß er da, hat noch irgendwie seinen Tee getrunken und dann habe ich zum Beispiel probiert zu erklären, was das für uns in Deutschland bedeutet. Und ja, da war er, hat er seinen Tee und ja, weiß ich auch nicht, war er irgendwie so. Und irgendwann hat sein Lehrer mir gesagt, Kompliment übrigens, was Sie zu Hause da über diesen Ukraine-Krieg Ihrem Kind mitgegeben haben. Der hatte tolle Wortbeiträge im Politikunterricht und da dachte ich so, aha, also der hat ganz anders gehandelt außerhalb, als er sich hier zu Hause gezeigt hat. Ist das normal, Gabriele?
Auf jeden Fall. Also
Okay.
gerade gut zu erwähnen, dass du erwähnst, 14 ist natürlich auch ein ganz großer Hinweis da. Also Teenager verarbeiten Dinge ja auch noch mal anders, ja. Und da ist es nicht so dieses direkte sich in die Augen schauen und tief sprechen, sondern das sind genau solche Momente, dieses mehr dieses Parallele oder dieses Nebenbei, aber drüber sprechen unbedingt, ja. Und man sieht eben, es hat eben sicher auch damals geholfen, die Dinge zu verstehen und da ja das auch weitergeben zu können. Das gibt auch Sicherheit.
Und ich habe mir Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, oh Mensch, vielleicht überfordert ihn das so ein bisschen. Und dann haben wir es so portionsweise einfach eher, genau wie du sagst, als Nebenbei-Medium laufen lassen, immer mal was fallen lassen. Hat gewirkt. Jetzt kommen wir zum nächsten Kind. Nicht, dass das hier meine persönliche Beratung wird, ist aber gerade wirklich ein aktuelles Beispiel. Der mittlere ist 10, abends läuft um 20 Uhr, laufen die Nachrichten und er möchte noch ein bisschen länger aufbleiben. So, wir wollen das hören und sehen, was dort erzählt wird. Er sitzt dabei. Klassische Situation, glaube ich, bei ganz, ganz vielen Kindern. Sag mal so ein praktisches Beispiel. Was macht man am besten in der Situation? Er sieht ja nun auch Bilder von Trümmern und vielleicht auch mal dem einen oder anderen verwundeten Menschen, ne?
Also ganz ehrlich, ich plädiere sehr dafür, offen und ehrlich mit Kindern zu sein, nichts zu verheimlichen, was aber wirklich, wirklich schon schädigend sein kann, ist Bilder zu sehen, die man nicht verarbeiten kann. Ja. Also ich persönlich, da sage ich wirklich einfach, ich persönlich würde meine Kinder in dem Alter schon eher fernhalten von Tagesschau, weil sie ist einfach für Erwachsene gemacht. Und es gibt fantastische Kindernachrichten, die das einfach ein bisschen besser, verständlicher für das Alter rüberbringen. Und vielleicht wäre es einfach ein Kompromiss, dass man sagt, ja, das ist super, ich sehe, das ist dir wichtig und es ist auch wichtig, ja, dass wir Bescheid wissen, dass wir da informiert sind, dass wir an die anderen Menschen denken. Gleichzeitig sind diese Nachrichten einfach für Erwachsene gemacht und ich möchte nicht, dass dir das, ja, dass da was ausgelöst wird bei dir. Das heißt, lass uns doch vielleicht gemeinsam vorm Abendessen oder wann auch immer die Nachrichten auf Logo oder wo auch immer eben kindgerechte anschauen, drüber sprechen, wirklich dem Zeit und Raum geben, ja, dass man auch wirklich drüber spricht, dass man auch Sorgen vielleicht aufkommen lässt. Ängste, wie gesagt, wie ich schon vorhin sagte, dass Kinder ganz andere Ängste haben, die wir gar nicht so aufbauen würden. Ja, und dann einfach ein gutes Gute-Nacht-Ritual, was die Abendnachrichten nicht beinhaltet.
Ah, okay, ja. Also das heißt, es kann tatsächlich schon wahrscheinlich auch kindabhängig ab einem Bild, was so ein Kind sieht, schon ganz schön traumatisierend werden, ne? Sagen wir mal, das Kind ist in den Brunnen gefallen, im wahrsten Sinne. Wie geht man damit um? Wie korrigiert man das wieder als Eltern?
Auch da wieder drüber reden und sagen wir mal so, wenn man jetzt so den Begriff, also du hast das Wort traumatisiert, das ist natürlich groß, aber es ist schon auch so ein kleines bisschen schon so. Und wenn man jetzt Trauma definiert, dann ist es eigentlich immer so, dass man sagt, es ist diese Disbalance zwischen meinen Handlungsmöglichkeiten, ja, und der Situation. Und das ist genau das, je mehr das auseinandergeht, ich weiß nicht, wie handeln, ich weiß nicht, wie verstehen, wie damit umgehen und der Situation, desto mehr wird es traumatisch erlebt. Das heißt also, wo wir als Eltern ansetzen können, ist quasi diese Handlungsfähigkeit, dieses Verständnis anheben, um das weniger traumatisch zu erleben. Ja? Also Bilder so oder so sind einfach schwer zu verarbeiten. Das heißt, lieber wirklich erklären, Kontext, geografische ja, Sachen zeigen, sowas alles, aber nicht, ja,
Jetzt
genau.
sind wir schon mitten im Nervensystem. Ich komme noch mal
Ja.
für eine Frage so ein bisschen zurück in diese kognitive Ebene, also Nachrichten verstehen und einordnen. Was ist denn, Gabriele, wenn mein Kind konkrete Fragen stellt, wie zum Beispiel, Mama, kann der Krieg auch hierher kommen? Wie ehrlich, offen antworte ich da?
Ich würde sagen, ehrlich, weil ich glaube, wir als Erwachsene wissen das ja auch nicht, ja. Und du hast es ja ganz am Anfang gesagt, wir wissen es selber nicht als Erwachsene, man ist manchmal hilflos. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass wir da ehrlich sind, aber natürlich nicht mit einer riesen Angst. Also wenn wir selber merken, oh, ich habe da selber total Angst, ich bin total nervös etc., dann, liebe Eltern, natürlich erstmal um sich selber kümmern, ja, erstmal sich selber ein bisschen regulieren, schauen, wie wir selber damit umgehen können. Es triggert ja auch manchmal Dinge bei verschiedenen Menschen. Aber wenn wir uns reguliert fühlen, dann können wir in dieses Gespräch gehen und einfach durchaus ganz ehrlich sagen, ja, ich habe mir da auch schon diese Gedanken gemacht. Gleichzeitig, schau mal, leben wir schon so lange in einer kriegsfreien Zeit. Wir sind so, ja, beglückt mit dieser Situation schon so lange. Also einfach so drüber reden und das auffangen, ja. Aber konkret beantworten und versprechen können wir ja leider nie machen als Erwachsene.
Genau, obwohl Sicherheit ja ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, in dem Ganzen. Aber ich glaube, genauso wie du es gesagt hast, ne, die Sicherheit zu geben, dass man ein Ansprechpartner ist und dass man irgendwie auf alles eine Antwort hat. Und auch wenn die ist, du, ich lese das nochmal nach oder ich muss da nochmal drüber
Genau.
nachdenken, ne? Das ist es, glaube ich. Gabriele, so eine Formulierung. Ich habe überlegt, was sagt man denn jetzt? Sagt man, ja, zwei Länder streiten sich und die streiten sich mit Waffen oder was würdest du vorschlagen? Wie benennt man die Dinge konkret? Ist natürlich auch altersabhängig wahrscheinlich, ne?
Genau, habe ich mir auch gerade gedacht, das ist wahnsinnig altersabhängig. Also ich glaube, bei den Kleineren, die sind tatsächlich so gestrickt, dass es ihnen gut tut, ja, also so sehr wir als Erwachsene vielleicht nicht damit klarkommen, aber das tut ihnen manchmal gut, einfach wirklich von Gut und Böse zu sprechen, ja, und einfach so ein bisschen klar zu schaffen, ah ja, da gibt's was schlecht gelaufen ist und das, ja, nichts berechtigt natürlich einiges von dem, was gerade passiert, ja, aber ich sage einfach, kognitiv ist es für die Kleinen einfach nicht zu komplex werden lassen, ja. Und es gibt auch fantastische Bücher, wenn man doch ein bisschen in dieses Thema, wie man sowas erklärt, einsteigen möchte. Ich erinnere mich an eins, ich weiß leider nicht mehr, wie das hieß, aber einfach diese Grundidee, da sind so zwei Figuren auf beiden Seiten von einem Berg und die streiten drüber, wie der Mond aussieht. Und er sieht von ihrer jeweiligen Perspektive ganz anders aus und beide haben recht. Aber das merken sie ganz lange nicht. Und also das ist so solche Ansätze, ne? Wie bringt man das für die Kleinen schon rüber, dass es sehr schwierig ist, da so ein Gut, Böse, richtig, falsch irgendwie darzustellen, ne?
Gabriele, das, was wir hier sehen, sehen ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Wir haben nämlich unter anderem noch die liebe Ines hier mit dabei und die macht die ganze Technik und das ganze Organisatorische drumherum. Ines, an der Stelle würde ich sagen, lass uns doch mal ein paar Links unter diesen Podcast setzen mit Kindernachrichten, auch mit tollen Büchern. Gabriele, gib das gerne nochmal weiter. Einfach so ein paar Tipps, genau, in Form von Links und da könnt ihr dann, wenn ihr Bedarf habt, einfach nochmal reinklicken. Alle nicken, also genauso wird es gemacht. Super. Ich kann mich erinnern, Anfang der 90er, da war der Golfkrieg gerade aktiv und da habe ich das erste Mal bewusst wirklich Krieg mitbekommen als Kind und hatte ganz dolle Angst. Also ich hatte wahnsinnig Angst um mein Leben, dass meine Eltern sterben. Ich kann mich noch erinnern, als wäre das gestern, muss ich wirklich sagen. Wie schaffe ich das? Meinem Kind diese Angst zu nehmen, ohne sie klein zu reden.
Ja, also das eine, was ich faszinierend finde, weil das erinnert mich tatsächlich auch, es erinnert mich daran, wie ich auch damals einfach demonstrieren gegangen bin, etc. Das war ein Riesending, das war für uns ein ganz großes Thema. Und das bringt mich aber dazu, die traurige Wahrheit, dass unsere Kinder eigentlich da ganz anders aufgewachsen sind, obwohl es eine kriegsfreie Zeit war, sind sie es doch durchaus gewohnt, in so einer Art Dauerkrisenmodus zu leben, ja. Und das hatten wir nicht. Ich glaube, wir waren damals eigentlich, war alles friedlich und so weiter. Und dann ging es plötzlich los und es hat alle so wahnsinnig erschreckt. Und unsere Kinder und Jugendlichen, die sind tatsächlich da ganz anders. Die sind sich sehr bewusst darüber, dass es gerade einfach wirklich so ein Dauerkrisenmodus ist, dass da viele Politiker gerade irrsinnige Kämpfe, Machtkämpfe ausführen etc. Und ich glaube, man kann mit denen wirklich nochmal ganz anders reden, ja. Da gab es eine Umfrage, die fand ich fantastisch, von UNICEF zum Beispiel. Da sagte eben da war die Aussage eben, dass jungen Menschen, also es gibt so viel Pessimismus auf dieser Welt, Grund für Pessimismus, ja, und trotzdem hat diese Umfrage ergeben, dass diese jungen Menschen globaler orientiert sind und einfach entschlossen sind, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und zwar Teil davon zu sein. Ja, sie wollen Teil zu sein. Und ich glaube, darum geht es auch, ja, dass wir vielleicht, wir können nicht die Angst nehmen, aber wir können Hoffnung geben, ja, und einfach mehr schauen, wo kannst du teilhaben, weil diese Welt ist gerade wirklich ganz schön, ja, aus den Angeln gehoben.
Ach, das hast du schön gesagt. Also Hoffnung geben, ja, ist eine ganz tolle Sache. Meinst du denn, dass da aus dem Grund, dass unsere Kinder in einer eher krisenbehafteten Zeit groß werden, dass das so eine kämpferische Truppe draus wird?
Ich glaube
Spannend.
schon, ich glaube, die haben schon
Ja.
ganz, ganz fantastische Fähigkeiten. Es tut mir furchtbar leid für sie, aber ich bewundere diese Generation durchaus, ja. Und die sind sehr kritisch, die sind sehr, ja, sehr politisch auch eigentlich bewandert und informiert, aber eben nicht manipuliert, ja. Und das ist einfach, ja, das würde ich jetzt persönlich als Eltern enorm fördern, ja. Dieses kritische Denken, dieses kritische, was man auch sagt, critical ignoring, also was ignoriere ich wirklich ganz bewusst, ja, an Informationen und so weiter. Das können die eigentlich schon fast viel besser als wir.
Ja, Wahnsinn, eigentlich auch eine gute Chance, weil wir können die politische Lage eh im Moment so nicht ändern im großen Ganzen, aber eine ganz gute Chance, mit unseren Kindern nochmal auf einer ganz anderen Ebene zusammenzukommen, ne? Super Geschichte. Jetzt würde ich doch gerne mal aufs Nervensystem kommen. Und zwar, wenn so ein Kind oder auch Erwachsene, das gilt ja für uns auch, körperlich auf solche Dinge, ja, reagieren. Was passiert da im Nervensystem, wenn wir immer wieder Krisenmeldungen, wenn die immer wieder uns konfrontieren?
Ja, also ganz genau, das betrifft uns alle. Und ich glaube, auch wichtig zu benennen ist, dass wir alle, glaube ich, zu wenig mitbekommen, wie uns das auch tatsächlich betrifft. Ja, das merken wir dann erst, wenn wir plötzlich irgendwie schnippisch werden oder ausrasten oder schlecht schlafen. Ne? Und vorher ist aber, eigentlich hat sich das alles schon aufgebaut. Und um das jetzt einfach nur mal so zu vereinfachen, wie ich das Nervensystem erklären würde, im Grunde so ein bisschen ist es so ein Radarsystem, was. Das haben wir innerlich, aber das haben wir auch nach außen gewendet, was einfach immer wieder so ein bisschen die Umwelt scannt sozusagen, ja, und einfach schaut, bin ich sicher, das geht zurück auf unser Reptiliengehirn, was einfach darauf funktioniert, das haben wir, wir haben uns aber weiterentwickelt, aber so diese Grundkontrolle letztendlich hat dann dieses Teil des Gehirns, was uns einfach sicher hält, ja, und das sagt, oh, jetzt habe ich aber Informationen gekriegt, ich fühle mich nicht sicher, also löse ich was aus, zurück zu diesem Kampf-Flucht-Verhalten sozusagen, ja. Und wenn wir jetzt dauerhaft, und diese Information bekommt unser Nervensystem einfach durch diesen Radar, ja, wie ich das nenne, weil immer wieder gescannt wird. Und jetzt stellen wir uns vor, da kriegen wir so ein bisschen was mit von dem Radio oder dann abends läuft das oder dann nehme ich mit, wie meine Eltern in der Küche drüber reden, ja. Und vielleicht erreicht das nicht meine Kognition, aber es erreicht irgendwie irgendwas in meinem Kopf. Ich krieg was mit, ja. Und wen es erreicht, ist tatsächlich dieses Nervensystem, was mich sicher hält, ja. Und das tröpfelt so dahin. Und irgendwann merke ich, oh, jetzt bin ich wirklich angespannt. Dieses Nervensystem reagiert und sagt, irgendwie kriege ich zu viel Gefahrmeldungen. Ja, jetzt müssen wir uns wehren. Ja, und deswegen sagte ich, das äußert sich dann in irgendeiner Form. Ja, dass man zeigt, habe ich vielleicht Angst oder bin ich vielleicht wütend plötzlich oder sonst was. Ja. Und deswegen würde ich sehr gerne allen ans Herz legen, wirklich proaktiv, dass wir uns momentan sehr um unser Nervensystem kümmern und nicht erst dann, wenn wir merken, ich werde nervös. Ja.
Und vor allem allen voran müssen wir als Eltern, wenn es jetzt darum geht, wie wir mit den Kindern über Krieg sprechen, müssen wir zuerst an uns arbeiten und ganz schön klar für uns sein, um das dann weitergeben zu können, ne? Wie tue ich
Genau.
denn was für mein Nervensystem? Also kann das die totale Ablenkung sein oder wahrscheinlich auch kommt drauf an, oder?
Genau. Kommt drauf an, aber wichtig ist, dass wir, ich glaube, wir nicht verwechseln, aber oftmals fallen wir dahin wieder zurück, dass wir es doch immer wieder über den Kopf machen wollen. Und das wollen wir mal kurz ein bisschen zur Seite schieben, weil es nicht über den Kopf ist, sondern wirklich das Nervensystem ist der gesamte Körper. Ich glaube, die zwei größten, stärksten Faktoren, die positiv aufs Nervensystem wirken, sind Kunst und Gemeinschaft. Ja, und es ist wirklich so. Also Kunst kann man auch einfach anschauen, ja, sich damit umgeben, aber auch, das war, also muss ich sagen, eins der Dinge, die ich in der ganzen Zeit, wo meine Kinder jünger waren, immer um uns rum hatten. Wir hatten immer einen Tisch stehen, wo alles Mögliche einfach als Einladung dastand, sozusagen. Ja, man musste nicht immer großartig das rausholen und ein Riesenprojekt draus machen, sondern es war einfach da, ja. Und das ist einfach so eine fantastische Art, ja, irgendwas, einfach schnell einen Stift rausholen, die Knete, die irgendwas. Also das weiß man jetzt auch, dass das wirklich das eines der heilsamsten Dinge ist fürs Nervensystem. Und wie gesagt, wenn man das einbaut in den Alltag, ganz normal, dann ist das so ein dauerhaftes, ja, was man sich einfach gut tut, ja, dass diese Angst und diese Nervosität gar nicht so hoch steigt, ja. Das andere ist, wie ich sagte, Gemeinschaft, ganz viel miteinander sein. Das ist ein regulierendes System für uns. Wir sind soziale Menschen. Ja, das heißt auch da wieder das verstärkt uns ja auch in unserem Sinn der Sicherheit. Ja, ich habe Freunde, ich habe Gemeinschaft, ich habe Familie. Wir sind zusammen. Ja, ich bin vernetzt. Ja, also da ist ganz, ganz viel Feedback. Und dann einfach auch die Dinge, die wir vielleicht auch, wenn wir uns zurück an die Corona-Zeit erinnern, was hat uns damals gut getan? Ja, ich glaube, da waren wir auch alle sehr verunsichert. Und was hat uns gut getan? Was waren das? Genau das. Es waren die Spaziergänge. Es waren vielleicht irgendwie die morgendlichen, morgens einfach gleich an die Sonne gehen oder ans Licht. Vielleicht auch tatsächlich so ein paar erdende Übungen, Atemübungen.
Hast du eine auf Lager? Mache ich mit.
Also ich glaube, auch da wieder altersunterschiedlich, ich glaube, eine Sache, einfach eine erdende, ja, also dass wir im Hier und Jetzt verbunden sind und nicht immer mit unserem Kopf woanders, ist einfach nur dieses mal schauen, was rieche ich, was höre ich, was sehe ich gerade, ja. Und ich finde es so schön, weil man das auch so ein bisschen so einschleichen kann mit jüngeren Kindern, was weiß ich, auf dem Weg zur Schule oder sonst wo, das einfach mal sagen, oh, schau mal, was siehst du denn, wie viele Blumen siehst du, welche Farben siehst du, ja. Und es bringt die einfach ins Hier und Jetzt, aber man kann es auch einfach ganz bewusst für sich selber machen, dass man sich einfach mal ein paar Minuten Zeit nimmt, sich hinsetzt, wirklich beide Beine, die Füße auf dem Boden, aber ansonsten ganz relaxed Augen zumachen und dann einfach horchen, ja, und dann einfach mal schauen, was sind so 3 bis 5 Dinge, die ich gerade höre.
Ja, das ist eine gute Geschichte. Weißt du, was mir gerade einfällt, wenn ich merke, oh, jetzt wird es hier oben, ich sag's mal ein bisschen flapsig, in der Birne, also meine Nerven, wie man so schön sagt, es wird zu voll, dann höre ich laut Musik und das ist ganz unterschiedlich. Das ist mal Eros Ramazzotti,
Ja.
mal tatsächlich Metallica und heute Morgen, aber nicht, weil ich so voll in der Birne war, sondern weil es so passte, habe ich ganz laut Get Around von den Beach Boys gehört. Und dann merkst du auf einmal, macht so Puff und irgendwie ist ja auch eine Form von Kunstmusik, ne?
Ganz genau, ganz genau. Und Musik ganz, ganz stark. Toll, dass du
Ja.
das erwähnst. Ganz, ganz stark.
Ja.
Unbedingt beibehalten. Wenn ihr den Tag am besten noch irgendwie vor der Schule mit irgend
Ja,
so einer
genau.
Musik, laute Musik zu Hause startet,
Genau.
fantastisch. Also das ist, da startet man gut in den Tag, ja.
Ja, also eigentlich braucht es gar nicht so viel. Ich sage mal, auch wenn es eine wahnsinnig schwierige Aufgabe ist, sage ich mal. Aber wirklich diese Ehrlichkeit, von der du sprichst, das gibt mir ganz viel positive Energie eigentlich. Ich muss mir keine Geschichten ausdenken. Ich kann ehrlich sein, immer so ein bisschen individuell eigentlich auch auf das Kind gucken. Was ist das für ein Typ? Der Junge mag vielleicht jetzt gerade nicht tanzen oder laut mitsingen, dann malt er halt eine tolle Geschichte. Bleistiftzeichnung zum Beispiel. Ja, und die Kleine, die ist dann eben aktiv und da brauchst ab und zu mal Musik. Also, dass man da wirklich ganz individuell drauf guckt. Und dann lass uns noch mal zu diesem Handeln kommen. Also Ohnmacht, Wut, Hilflosigkeit. Ich glaube, wir waren schon so ein bisschen drin in dem Thema, oder?
Absolut, das waren wir ja. Also jetzt gerade sind wir den Weg gegangen in die Hoffnung, genau. Aber ich glaube, man merkt ja auch manchmal, wie man auch manchmal in diesen Bereich kommt. Ich fühle mich einfach hilflos, hoffnungslos. Ich weiß gar nicht, was machen. Ja, dann lenke ich mich ab. Ich beschäftige mich vielleicht nicht damit. Ja, das ist natürlich ein Weg. Aber ich glaube, dass ist einer, der dann vielleicht in unserem Nervensystem stecken bleibt, ja, weil wir bekommen es ja mit, ja, es tut etwas mit uns. Und da kann ich nur sagen, wenn jemand das so empfindet, vielleicht dann in Therapie sagt man ja meistens andersrum, ne? Also wenn jemand sehr wütend ist oder sonst was, dann sagt man, okay, was steckt denn dahinter, ja? Wir gehen da runter in diese Gefühle und schauen, was ist da? Ah, da ist vielleicht Angst und sonst was. Und hier würde ich sagen, genau andersrum, ja, dass wir nicht vor Angst und Hoffnungslosigkeit uns da unten irgendwo vergraben, sondern lasst uns das umdrehen und ein bisschen eigentlich eher Wut und Groll draus machen und handeln, wirklich aktiv werden, ja, weil das hilft uns in diesem Moment. Das heißt, ruhig diese Energie ein bisschen rausholen, ja, und mit dieser Energie da reingehen und sagen, du hast es vorher glaube ich, mal kurz benannt, eben dieses, können wir mit den Kindern was unternehmen, ja? Was können wir denn machen? Irgendwelche Spendenaktionen, irgendwelche Sachen, eben da auch wieder das Verbinden, Bilder malen, vielleicht ans Fenster hängen, unsere Solidarität zeigen oder sonstiges. Also ja.
Also würdest du tatsächlich sagen, so ein Hilfsprojekt zu unterstützen oder sich so ein bisschen im eigenen Ort vielleicht, ich sag mal, Stichwort Ukraine-Hilfe war bei uns hier auf dem Dorf ganz großes Thema, die ruhig damit reinzuholen ins Boot, wenn es ihrem Typ, ihrem Charakter entspricht?
Genau, das ist gut, dass du sagst. Ich würde das nie generalisieren. Ich glaube, für manche Kinder ist es dann zu viel. Manche Kinder fühlen sich dann ganz wohl, wenn sie drüber gesprochen haben, und dann ist aber auch gut, ja. Also da muss man sein Kind auch kennen und sich selber. Aber ich denke da zurück zum Beispiel an eine Zeit, wo meine alle so irgendwie in dem ja, Alter rum und bei waren. Da war diese fürchterliche
Ja.
Phase, wo Aleppo damals in Syrien so beschossen wurde, genau. Und wir waren da sehr nah dran, weil wir damals auf Zypern gelebt haben. Und das hat uns wirklich so zugesetzt. Und da haben wir als Familie ein Wochenende lang haben wir beschlossen, da sind wir richtig ins Handeln gekommen und haben beschlossen, wir haben Pestos gemacht, wir haben Granolas gemacht, wir haben alles Mögliche. Ich hatte mit der Schuldirektorin geklärt, ist es okay, wenn wir nach der Schule irgendwie einen Tisch aufstellen, da was verkaufen? Und ich habe richtig gemerkt, wie gut das meinen Kindern auch getan hat und mir, ja, also weil das war wirklich so ein Moment, wo ich so hilflos mich empfunden habe, ja, und wir haben die Sachen verkauft, ja, viele haben dann auch gespendet und haben gesagt, hey, danke, dass ihr das macht, und dann haben wir eben diese Summe einfach an eine gute Organisation weitergegeben, die speziell da auf die Kinder geachtet hat. Wir erinnern uns bis heute an diese Aktion zurück, und es hat uns einfach, hat es was bewirkt. Hoffentlich ein ganz kleiner Tropfen. Aber für uns hat es vor allem viel bewirkt, weil einfach wir etwas beigetragen haben. Ich auch meinen Kindern beigebracht habe, du bist nie komplett machtlos oder ja, du kannst immer irgendwas tun, komm ins Handeln. Und es hat ihnen einfach so ein bisschen das Gefühl gegeben, genau, ich kann was tun, ich stehe da nicht so hilflos da, dieser Welt gegenüber. Also von daher einfach für meine Empfehlung, ich würde es auf jeden Fall unterstützen, ja, irgendwas zu machen. Es muss nicht riesig sein, ja, nicht die Nachricht rausbringen, dass wir die Welt verändern können oder kontrollieren, aber wir können vielleicht einen kleinen Beitrag leisten.
Ach, was ist das für eine schöne Geschichte? Sag mal, aber wie hast du dich gefühlt, beziehungsweise wie lange hat es gedauert oder was musstest du mit dir selber machen, auch mit deiner Angst damals auf Zypern ins Handeln zu kommen? Also ist deine Arbeit in dem Bereich dir da hilfreich gewesen oder hast du einfach als Mutter gehandelt?
Ich glaube beides, ja. Ich glaube beides. Natürlich habe ich das Wissen, dass es viel besser ist, einfach wirklich zu handeln und zu sprechen, für die kindliche Entwicklung. Und natürlich hilft es mir auch, dass ich vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, vielleicht in Klammern, Erfahrung habe, wie mit Kindern natürlich sprechen. Also dieses wirklich auf ihre individuelle Ängste gerade wirklich auch eingehen, und altersgerecht. Das war hilfreich, aber in dem Moment war es einfach ganz klar, ich als Person und Mutter. Und ich fühlte mich so, ja, ich weiß nicht, das war was, das hat einfach was in mir ausgelöst. Und ich habe das erstmal für mich geklärt, ja, versucht, ja, einfach, und deswegen habe ich das so gesagt, ja, ich glaube, ich war erst in Angst und ich saß festgefahren da, und dann habe ich gemerkt, nein, ich muss diese Angst umdrehen und ich möchte ins Handeln kommen. Ich möchte irgendwo für mich ein Stück wieder gewinnen. Was kann ich tun? Ja, und dann ist aus dem Handeln einfach positive Aktion geworden.
Ich erinnere mich gerade, als Corona war und Kinder zum, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das eine bundesweite oder weltweite Geschichte war. Auf jeden Fall bei uns auf dem Dorf. Da malten die Kinder Regenbögen und klebten die in die Fenster. Und wenn man dann mal raus ging in Absprache, dass nicht fünf Nachbarn gleichzeitig rausgingen und man sah dann teilweise eben diese Regenbögen an den Fenstern. Wie schön war das, ja? Und man hatte sofort das Gefühl, man gehört irgendwie zusammen. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wenn man das eben im Kleinen, also in der Familie, hinbekommt, zu sagen, ey, da gibt es ganz viel Mist da draußen. Ja, das ist furchtbar und das ist nicht schön. Aber wir sind hier zusammen und wir gehen da zusammen durch. Mit Ängsten, mit allem, was man so hat. Ja, und ja, finde ich eine ganz tolle Sache. Es geht mir richtig so ein bisschen an die Nieren, ein bisschen ans Herz, muss ich sagen. Weil letztendlich ist das, wir müssen unseren Kindern halt, ja, wir müssen die eben begleiten, ne? Und zuallererst müssen wir eben auch mit unserer eigenen Angst irgendwie umgehen. Aber da waren auch tolle Tipps dabei. Gabriele, fand ich ganz toll. Ich überlege mal so, hast du noch irgendwie was, wo du sagen würdest, die Tipps habe ich noch für Eltern, ganz konkret?
Also ganz konkret, ich glaube, eigentlich ist es eine Zusammenfassung von unserem Gespräch. Einfach altersgerecht darauf achten, wie kommuniziere ich, spreche drüber, begrenzt so ein bisschen den Einfluss, der da so nebenbei, ja, also wenn diese Nachrichten verarbeiten, dann bewusst, ja, einfach ein bisschen darauf achten, dass es nicht so unbewusst nebenbei läuft. Und passt auf euch auf, Nervensystem selber regulieren und ganz, ganz großer Punkt auf genau das Gemeinschaft innerhalb der Familie, innerhalb der direkten Umgebung, ja. Weil wenn wir uns stärken, dann tragen wir auch dazu bei, ja, dass wir dann einfach, ja, als starke Gesellschaft vielleicht unterstützen können.
Und als Gemeinschaft, da nur noch mal so auf die Teenager zu kommen, da will man ja gerne dranbleiben als Mutter, aber irgendwann ist man das Letzte, womit Teenager reden möchten, mit der Mutter. Dann kann doch so eine Gemeinschaft eben auch die Clique sein, der Freundeskreis, die Klasse, oder? Da muss man vielleicht auch ein bisschen loslassen, oder?
Unbedingt, ja, ganz genau, ja. Also unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig, dass die dann die Möglichkeit haben, auch in der Gemeinschaft zu sein, die für sie eben auch stärkend und wichtig ist. Genau, ja.
Ach, ich glaube, wir haben einen ganz tollen, groben Überblick gegeben über das, was wichtig ist. Also Gefühle ernst nehmen, Sicherheit vermitteln, ehrlich sein, auf jeden Fall das Ganze altersgerecht. Und ein wunderbarer Satz, Kunst und Gemeinschaft stärkt das Nervensystem oder kann es auch wieder aufbauen oder regulieren. Ich glaube, erstmal haben wir alles getan, was wir tun konnten in dieser halben Stunde, Gabriele. Dafür danke ich dir ganz, ganz herzlich. Schön, dass du bei mir warst.
Es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, das war Gabriele Kaiser-Walz, Referentin bei FAMPLUS und Familiencoach. Und für euch nochmal, wie schon gesagt, einige Links hier unter diesem Podcast. Genau, da findet ihr alle weiteren Informationen. Also, einen schönen Tag für euch und bis bald.